Der Textzusammenhang, in dem diese Worte, die wir eben gesungen haben, zu finden sind, steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, die Verse 4 bis 8. Und als Jesus mit seinen Jüngern zusammen war, gebot er ihnen, von Jerusalem nicht zu weichen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Als sie nun zusammengekommen waren, fragten sie ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen: Euch gebührt es nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater nach seiner eigenen Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt, und werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Liebe Gemeinde, was ich mit meinen Augen gesehen habe, was ich mit meinen Händen betastet habe, vom Wort des Lebens, und was ich im Heiligen Geist erlebt habe, das bezeuge ich euch. Was sind wir? Und was werden wir sein? An diesen beiden Wirklichkeiten hängt unser Leben. Was wir sind und was wir sein werden. Was wir sind, darüber wird viel nachgedacht, gerätselt, behauptet, beschuldigt, verteidigt und gerechtfertigt. Was wir sind, ob wir einmalig sind oder wiederholbare Menschen, ob von Grund auf gut, aber durch Erziehung und Gesellschaft verdorben, oder ob wir von Grund auf schlecht sind und nur durch Gebote und Verbote in Schranken gehalten werden. Aber von der Frage, was wir sind, hängt eben auch ab, was wir sein werden. Wir sind, wenn man an diesen Text denkt, von Jesus angesprochene Menschen, wie seine Jünger, zusammengerufen durch ihn. Wir sind Menschen, denen er gesagt hat: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Geht hin in alle Welt und machet zu Jüngern aus allen Völkern. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wir sind Menschen, mit denen Jesus sein Leben geteilt hat. Und das heißt die Kraft und die Liebe Gottes. Wir sind Menschen, an denen er und für die er gestorben ist. Wir sind Menschen, für die er auferstanden ist, mit denen er Gemeinschaft sucht, um in ihnen zu wohnen. Und was werden wir sein? Hier muss man die Frage, wie ich sie stelle und wie sie in uns zu wohnen pflegt, voneinander unterscheiden. Nämlich, ich habe die Frage so gestellt: Was werden wir sein? Und nicht, was sollen wir sein? Denn daran und davon scheint mir unser Leben erfüllt zu sein, beherrscht und bewohnt zu sein. Von der Frage, was und wie sollen wir sein? An dieser Frage, wie wir sein sollen, entfremdet sich der Mensch sich selbst, auch dann noch, wenn er sein Schicksal erfüllt. Was wir sein sollen, ihr Lieben, die Welt ist voll davon. Was sollen wir sein, liebe Kinder sollen wir sein? Verständnisvolle Eltern, geduldige Lehrer, gute Hausfrauen, treue Ehemänner, erfolgreiche Geschäftsleute und zu guter Letzt gute Christen. Im Glauben verstehen wir es so, treue Gemeindeglieder, lebendige Zeugen Jesu Christi. Und das ist die Falle im Blick auf die Frage, was wir sein sollen und es nicht sind. Es ist nicht schwer zu erraten, was passiert. Wenn man erfüllt und beherrscht ist von Bildern, die geprägt sind durch was wir sein sollen und es nicht sind. Unser Leben kann nur bestehen in dem Reichtum der Erfindung von Ausreden und Entschuldigungen und Rechtfertigungen. Sagen Sie mir, wer hält das aus? In sich das Bewusstsein zu tragen, was er sein soll und es nicht zu sein. Wer hält es in Wahrheit aus, so zu leben? In dieser Spannung suchen wir das Nicht-Vorhandene zu ersetzen, indem wir es andere tun lassen, was wir selbst nicht tun können. Indem wir von anderen erwarten, zu sein, was wir selbst nicht in der Lage sind zu sein. Daher kommt das Drängen an die Öffentlichkeit im christlichen Glauben. Daher kommt das Drängen, andere zu gewinnen unter einem Muss. Aber wir haben ein schlechtes Gewissen und beruhigen es mit zweifelhaften Argumenten. Und es ist gerade das schlechte Gewissen, an dem wir immer wieder zu packen sind. Was wir sein sollen, entspricht unserer Fantasie, unserem Herzen, unseren Bedürfnissen und unseren Zwängen. Was wir sein werden, kommt aus Gott. Und seiner Wirklichkeit, aus der Fantasie seiner Liebe, aus der Freiheit seines Geistes. Wie werden wir, was wir sein werden? In dieser Welt oder in einer zukünftigen? Aus unserem Text geht klar hervor, in dieser Welt, eindeutig. Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde, diese Welt. Wie werden wir es sein, was wir sein werden? Durch die Innewohnung des Heiligen Geistes und durch nichts anderes. Es gibt im Neuen Testament drei Ebenen im Blick auf den Heiligen Geist, die leicht miteinander verwechselt werden, die in unserer Sprache ein herrlich verwirrendes Dasein führen, diese drei Ebenen, und das verrät, dass wir auch in unserem Bewusstsein vermutlich kaum eine Unterscheidung machen. Gelegentlich beten wir zu allen möglichen Zeiten um das Kommen des Heiligen Geistes, zum Beispiel, ohne uns bewusst zu sein, dass er gekommen ist. Das wäre etwa zu vergleichen, wenn man mit Gästen am Tisch sitzt und dann betet, O Herr, sende mir Gäste. Würde das nicht von den anwesenden Gästen ein wenig als Affront empfunden? Nach dem Motto, haben Sie noch gar nicht wahrgenommen, dass ich da bin? Etwa so geht es mit dem Heiligen Geist in dieser Welt. Pfingsten, das die christliche Kirche Jahr für Jahr feiert, ist nicht der Empfang des Heiligen Geistes, sondern das Fest darüber, dass er ausgegossen ist und nicht nur über die 12 Jünger, sondern über alles Fleisch. Das sagt die Schrift. Eine ungeheure Verheißung. Erfüllt diese Erde die Wirklichkeit des ausgegossenen Geistes Gottes über alles Lebendige. Nur, es braucht eben Menschen, um das wahrzunehmen, ja, um es aufzunehmen. Und das ist ein Unterschied. Hat Jesus nicht deutlich genug gesagt, dass die Welt ihn nicht empfangen kann? Aber das heißt noch lange nicht, dass der Geist nicht bei ihr wäre. Sie kann ihn nicht wahrnehmen. Das ist ihr Problem. Auch unseres. Wie steht es mit der Verlegenheit so vieler Christen, wenn es um den Heiligen Geist geht? Gott Vater, das kann man sich noch vorstellen, denkt man. Jesus von Nazareth, das geht auch noch in unser Vermögen. Der war ein Mensch wie wir. Aber der Heilige Geist, da hört viel Christentum auf und verstummt in Angst und Unsicherheit. Der Heilige Geist ist ausgegossen und wir können uns daran nur freuen. Es feiern und ihm danken. Und dann gibt es die andere Ebene, nämlich im persönlichen Leben von ihm erfüllt zu werden. Nicht, wie das gelegentlich in frommer Sprache zu hören ist, da gehört ein Sprutz Heiliger Geist hinein. Nicht so. Nicht ein Tröpfchen oder ein Sprutz, sondern erfüllt. Und wieder zögern die Herzen. Was hat man nicht schon alles gehört darüber? Was hat man nicht schon alles erlebt von Leuten, die das sagen? Was hat man nicht schon alles an Fehlentwicklungen gesehen? Wahr ist es, wahr. Aber es bleibt keine Wahl. Wie viele Leute sind nicht schon im Wasser ertrunken? Trotzdem gehen sie schwimmen? Wie viele Menschen produzieren auf den Straßen Verkehrsunfälle Tag für Tag? Warum setzen sie sich ins Auto? Nach allem, was man so hört? Vom Leben? Die Wirklichkeit des Heiligen Geistes in dieser Welt ruft danach, aufgenommen zu werden. In ihrer Fülle und Kraft, Herz und Geist und Hände auszubreiten und ihn betend zu erwarten. Das hat Jesus seine Jünger gelehrt. Obwohl wir Menschen gelegentlich Dramatik lieben, im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist fürchten wir sie. Aber wie ist das, liebe Gemeinde? Zieht uns nicht das Dramatische an? Wenn der Sturm braust, erschrecken wir nicht? Am Meer, wer würde nicht an den Strand gehen, wenn es meterhohe Wellen gibt? Gerade dann, man muss ja nicht baden. Wen zieht es nicht an, wo ein Feuersturm ist oder die Erde bebt? Aber Gott ist nicht im Feuer und nicht im Sturm und nicht im Erdbeben. Gott ist in jenem feinen Sausen, heißt es einmal im Alten Testament. Sehen Sie, die Pflanzen wachsen weder im Erdbeben noch im Sturm noch in den hohen Wellen, sondern ganz bescheiden an einem Ort, ein wenig geschützt, mit ein bisschen Wasser. Und das ist Fülle für eine Pflanze. Fülle. Ein wenig Wasser. Ja, man kann sie natürlich auch wegschwemmen. Die Wurzeln bloßlegen mit ein bisschen zu viel Wasser. Aber Fülle wäre so viel Wasser, wie sie braucht und fassen kann. Das wäre Fülle. Das kann man nicht in Eimern messen. Es kommt auf die Pflanze an. Glauben Sie, wir sind weniger in Gottes Augen? Im Neuen Testament wird die Fülle des Geistes beschrieben, im Wesentlichen an einer neuen Sprache. Interessant ist, dass es nicht die seit Jahrhunderten ersehnte Einheitssprache ist, sondern jenes eigenartig Verwirrende, das trotz verschiedener Sprachen Menschen verstehen. Also ist es eigentlich nicht die neue Sprache, sondern der neue Geist. Eine Sprache und verwirrte Geister bedeutet sich nicht verstehen. Und wenn wir noch so tief zurückkriechen in unsere Dialekte und jene Sprache, die dem Herzen so nah und warm ist und wo man sich so zu Hause fühlt, man versteht sich trotzdem nicht, offenkundig. Die Sprache kann verschieden sein. Der Geist ist es, der eint. Und er wird beschrieben als der Geist der Erkennen schafft, Verstehen schafft. Und zwar nicht jenes Verstehen, das wir Menschen scheinbar so sehr suchen, einander. Zunächst einmal, ich schätze, das wäre eine mächtige Überforderung, sondern ihn. Das Erste, was der Geist erschafft an Verstehen und Erkennen, ist das Herz Gottes erkennen, liebe Gemeinde, und seine Taten an uns Menschen. Wie sollen wir ihn sonst erkennen können? Der Geist deutet die Taten Gottes. Deutet Ereignisse als Taten Gottes und lässt das Herz darüber erschrecken und sich freuen. Und das kann beides zugleich sein. Und mal das eine mehr und mal das andere. In der Tat, es ist wie das Aufgehen einer neuen Welt. Zu entdecken und zu deuten im eigenen Leben, im Leben anderer Menschen, im Leben der Völker, Taten Gottes, statt dauernd zu jammern, was eigentlich geschehen müsste und nicht geschieht. Damit kann man sich den Rest des Lebens noch vergiften und töten. Was ist die christliche Kirche, wenn sie nur erfüllt ist mit Forderungen an sich selbst und an die Welt? Wenn sie auch nur sagt, was alles sein sollte und nicht ist? Statt dass ein Geist die Herzen der Menschen erfüllt, die in Gottes Herz geschaut haben und sehen, was er tut und es deuten. Das kann ich nicht für sie. Sonst würden Sie sagen, der hat gesagt, ich muss mich für etwas bedanken, was mich traurig macht. Ist doch eine Zumutung. Ich kann nicht sagen, Sie müssen sich dafür bedanken, wenn nicht im Herzen aufgeht, was auch ein Schmerz bedeuten könnte, was auch ein Verlust bedeuten könnte, ja, was auch ein Sterben bedeuten könnte. Und daran, was das Leben bedeuten könnte. Und zwar jenes Leben, wie wir es haben. Das ist das Einzige. Und nicht das, was wir gerne haben möchten oder sollten. Denn das haben wir nicht. Das Leben gibt es nur in der Ausgabe, wie es ist. Und nicht im Stil des Wunschdenkens jener Menschen, die keine Wahrnehmung für den Heiligen Geist haben und darum voll projizieren, was in ihnen lebt. Wie könnten sie auch anders? Das ist die zweite Ebene. Und nun die dritte. Sie ist, verzeihen Sie mir ein wenig Begeisterung, sie ist die köstlichste, die herrlichste Ebene, die es gibt in dieser Welt. Es ist die Innewohnung des Heiligen Geistes, liebe Gemeinde. Die Innewohnung des Heiligen Geistes ist mehr als das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Mit dem Heiligen Geist erfüllt sein bedeutet Kraft, welche auch immer. Das kann der Mensch nicht immer entscheiden, wenn er in der Kraft steht. Und auch nicht immer unterscheiden. Aber Innewohnung des Heiligen Geistes bedeutet Person. Und das bedeutet unterscheiden. Innewohnung ist ein Person-zu-Person-Verhältnis und setzt Vertrauen zu ihm voraus, nicht zu etwas. Es geht nicht um ein Etwas, sondern es geht um eine Person. Heiliger Geist, das ist du und du. Das ist du und ich. Das ist ich und du in deinem Herzen. Ein Unterscheiden, du und ich. Und ein sich verbinden, du und ich. Ein Mensch wird durch die Innewohnung des Heiligen Geistes gewürdigt, sich selbst zu sein. Es ist nicht jenes Gut, das er an sich reißt, sich selbst zu sein. Es ist jenes große, freudige Entdecken, sich selbst zu sein, weil er entdeckt, was er in Gottes Augen ist. Die einzige Möglichkeit zu werden, was wir sein werden, ist zu entdecken, was wir sein werden. Ihr Lieben, wenn wir 10, 20, 30 Jahre unseres Lebens versucht haben zu werden, was wir sein sollten, uns nicht geschafft haben, könnten wir nicht mal damit aufhören? Finden Sie nicht, dass 10 Jahre Selbstbetrug genügen? Warum 20? Warum 30? Warum ein ganzes Leben und zum Schluss noch stolz darauf sein? Wie wäre es, wenn wir uns beschäftigen mit dem, was wir sein werden? Nur dazu gilt es, in das Herz Gottes zu schauen. Das bedeutet allerdings auch das Aufnehmen des Kampfes gegen die Projektionen des eigenen Herzens. Das bedeutet, sie aufdecken lassen als Projektionen. Und das ist oft genug nichts anderes, als was wir von anderen erwarten oder uns an den anderen ärgert. Ganz primitiv gesagt. Das, was sie von anderen wünschen, ist zu tun. Aber entdecken, was wir selbst sein werden, ist der Anbruch des Reiches Gottes in unseren Herzen. Zu erkennen, dass ich ihm wert bin, er mich würdigt als der ich bin. Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, sagt Jesus. Und das heißt in anderer Sprache, aber wörtlich getreu, Vater, die Würde, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Auf dass auch sie eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Das ist eine personhafte Begegnung, ein personhaftes Eins sein. Die Innewohnung des Heiligen Geistes kann man erkennen an der wachsenden Kraft und dem wachsenden Vertrauen, bei sich selber zu bleiben. Im Ansturm von Forderungen, Wünschen, Bedürfnissen im eigenen und fremden Herzen. Bei sich selber zu bleiben. Und im Bleiben bei sich selber eben den anderen nicht missbrauchen. Es ist keineswegs so, dass wir einander nicht brauchten oder einander nicht nötig hätten. Oh nein, das ist hier gerade die Geißel. Wir haben ja einander so verzweifelt nötig. Und was ist das, wenn wir dann einander kaputt machen, weil wir einander so nötig haben? Was haben wir dann noch? Die Hölle auf Erden. Der Geist aber zeigt uns, was wir sein werden. Die Innewohnung des Heiligen Geistes bedeutet also, dass ein Mensch lernt, bei sich selber zu bleiben und dass das Ende jener drängenden, stoßenden und gefangensetzenden Kraft im Wir alle müssten, sollten, eigentlich. Darum kann ich Ihnen auch nicht sagen, wir alle müssten eigentlich bei uns selber bleiben. Ich würde mir widersprechen. Die Innewohnung des Heiligen Geistes wird erkannt an einem neuen Sinn für Gemeinschaft. Aber Gemeinschaft, die nicht in den Gefühlen besteht und entsteht, sondern im Geist. In jenem Geist, der den Gefühlen ihren Platz zuweist und nicht durch sie beherrscht wird. Ist Gemeinschaft nicht in der Erwartung voneinander und aneinander, was der eine oder andere mir geben und bedeuten könnte, sondern in der Wirklichkeit, dass er da ist. Innewohnung des Heiligen Geistes aus dem Gewürdigtsein des eigenen Herzens würdigt den Menschen, dass er da ist, wie er ist. Die Voraussetzung für diese Gemeinschaft in dieser Stunde ist keine andere, als dass du da bist, gewürdigt bist und mögest du in deinem Herzen entdecken, was das bedeutet, was du sein wirst. Du wirst sein in Gottes Augen, indem er dich hineinschauen lässt, in das, was er sieht über dir. Der Text sagt etwas ganz Schlichtes. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und nicht einfach, ihr werdet Zeugen sein. Zeugen des christlichen Glaubens, Zeugen der christlichen Kirche, Zeugen für ihre Überzeugungen. Nein, er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und das heißt nichts anderes, als ihr werdet sehen, es wird euch aufgehen, was ich bedeute. Zuallererst dir selbst. Und du wirst sprechen über das, was ich getan habe und es deuten in deinem Leben, in meinem Geist. Das kann nicht verborgen bleiben. Niemals. Selbst wenn es ein Mensch verbergen wollte, es wird nicht verborgen bleiben. Was verbindet uns? Die Taten Gottes in unserem Leben. Und die grundlegendste aller Taten Gottes ist, dass er in Jesus das Herz geöffnet hat, sein Herz geöffnet hat, dass wir sehen können, was wir sein werden. Der Geist in mir redet mit dem Geist in dir. Er deutet, erkennt und freut sich. Nun möchten Sie gerne noch wissen, was das praktisch heißt. Ihr Lieben, einfach ihn einladen. Glauben Sie mir, es gibt keinen Ersatz für dieses ganz persönliche Gebet, Herr. Ich bitte dich nicht nur, dass du mich einfach erfüllst und so durchströmst. Ich bitte dich, dass du in mir wohnst. Ich gebe dir Heimatrecht, Wohnrecht in meinem Herzen. Und dieses Gebet steht unter einem Gericht. Er wird niemals in dir Wohnung nehmen, wenn du ihm das Wohnrecht nicht gibst. Wohnen kann er in dir niemals gegen deinen Willen, auch nicht gegen den versteckten Willen, auch nicht gegen deine Angst. Darum sehne ich mich danach, in ihnen Vertrauen zu wecken in die Personhaftigkeit des Heiligen Geistes. Denn was er will, ist gestalten in uns, was er ist. Personhaftigkeit in Gottes Augen, Personhaftigkeit, in der die Ewigkeit bestehen wird. Personhaftigkeit, die größte aller Schöpfungen ist. Massen hat Gott geschaffen. Und nichts haben die Leute so gut von seinen Geboten erfüllt wie: Mehret euch und fülle die Erde. Das ist geschehen. Und nun wäre die Frage nach der Qualität zu stellen und nicht nur nach der Menge. Nun wäre ganz offensichtlich die Frage nach dem neuen Menschen gestellt. Alle Welt schreit danach. Aber es gibt ihn nicht kollektiv. Man kann ihn nicht herstellen lassen in Fabriken. Auch nicht in christlichen. Auch nicht in Kirchen. Er ist eine Schöpfung der Personhaftigkeit des Geistes. Und das muss ich auch sagen, wo der Heilige Geist wohnt, Wohnung nimmt in einem Menschenherzen, weil er eingeladen ist und Wohnrecht bekommt, wirbt er um Vertrauen und wird jedes Mal nur so viel eindringen, als ihm geöffnet wird mit Vertrauen. Er geladen wird. Und dort wird er lehren. Und es gibt keinen besseren Pädagogen in der Menschheitsgeschichte als den Heiligen Geist. Wer ihn mit einer Dampfwalze vergleicht, hat nichts begriffen. Wer ihn mit dem Strom vergleicht, mit dem Fluss, hat nichts begriffen. Wer nicht begriffen hat, dass er der große Pädagoge ist. Jesus hat einmal gesagt, Tröster, so hat Luther das übersetzt. In Wahrheit heißt das Beistand, ein Lehrer. Der lehrt von Person zu Person, hat die Psychologie auch entdeckt. Es gibt ein von Person zu Person Lernen und sie hat entdeckt, dass das gewaltigste Lernen ist, das es gibt. Letzten Endes lernen wir wahrscheinlich mehr durch die Person als über die Sachen. Und auch Sachen lernen wir schneller, leichter und tiefer durch Person. Ach, liebe Gemeinde, wenn das nur das Wesen unserer Gemeinde ausmachen könnte, dass unsere Gemeinschaft in nichts anderem besteht, als dass wir Vertrauen in die Innewohnung des Heiligen Geistes gewonnen haben und in unserem Leben miteinander dieses Vertrauen stärken, wäre eigentlich Sinn genug, für eine Gemeinde zu existieren. Könnte man ihre Geschichte nicht vergessen? Gott vergisst nie Geschichte, die hat ihre Bedeutung. Wir sind ja nicht erst von heute. Man könnte auch große Unterschiedlichkeiten nicht vergessen. Aber der Lehrer wird uns lehren, wo sie ihren Platz haben und wo keinen. Wesentlich ist, was uns der inne wohnende Geist lehrt, mit unendlicher Geduld, einem tiefen göttlichen Verständnis und mit jener Schau, die letztlich nur er hat, was wir sein werden. Amen. Jesus, wie könnten wir an dich glauben? Ohne diese Stimme in unserem Herzen, ohne die Innewohnung deines Geistes, ist er es doch, der uns dein Wort öffnet, dass wir Vertrauen gewinnen, Leben entdecken und im Herzen des Vaters sehen und erkennen, was wir sein werden. Du weißt, wie viele Stimmen in uns sich ausbreiten, uns erfüllen, unser Leben beherrschen, wie viele Sehnsüchte aufbrechen, wie verzweifelt wir versuchen, dem zu entsprechen, was wir sollen. Und wir wissen nicht einmal genau, wer es uns gesagt hat, was wir sein sollen. Wie viele Autoritäten füllen uns aus, beherrschen Geist und Sinn, zwingen uns, knechten uns, setzen uns gefangen. Und wir kommen und kommen nicht los. Herr, irgendwann einmal haben wir sie akzeptiert. Einfach so. Uns gebeugt und uns damit abgefunden. Ich danke dir, dass du dich nicht damit abgefunden hast. Und dass du manchmal in Ereignissen einbrichst in unser Leben. Auch dort, wo wir dich nicht gefragt haben. dich auch nicht eingeladen haben. Und darum können wir dich dort auch nicht erkennen. Herr, wir meinen so oft, die Welt sei uns feindlich gesonnen. Oder wir lassen uns einlullen durch den Erfolg und glauben, die Welt sei uns gut gesonnen. Wir hätten es geschafft. Ich danke dir, dass du der weise Lehrer aus deiner Schau dessen, was wir sein werden, mit uns umgehst. Und ich bitte dich um das eine, dass unser Herz Vertrauen gewinne in dich, in die Person des Heiligen Geistes, ihr Wohnrecht und Heimat gewährt im eigenen Herzen. Ja, ihm einmal Hausrecht gibt und ihn erkennt und anerkennt als den eigentlichen Herrn im Hause, der uns das eigene zu lehen gibt, dass wir es nicht mehr krampfhaft festhalten und verteidigen müssen, sondern es als geschenktes Gut in Vertrauen und Würde leben dürfen. Ich danke dir für deine Wahrheit, für deine Innewohnung. Ich danke dir für deine Liebe. Amen.